Heute am Muttertagsgottesdienst habe ich ein Thema gewählt, muss ich, bis ich nicht mehr kann? Wie vermeide ich es, emotional nicht auszubrennen? Wie schaffe ich es, stark zu bleiben? Ich weiß es von vielen Muttis und nicht nur von Muttis, von vielen insgesamt, die unter der Last ihres Lebens leiden. Die Beruf, Familie, Privatleben, Freundschaftspflege, Hobbys nicht mehr unter einen Hut kriegen, ohne permanent auf der Überholspur des Lebens zu sein. Es gibt sehr viele Menschen, die heute krank werden. Burnout ist nicht nur eine Modekrankheit, das ist inzwischen eine Krankheit, die der Volksgesundheit Milliarden jedes Jahr kostet. Überlastung. Emotionale Überlastung, körperliche Überlastung, Depressionen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit kann das gehen. Wir werden sehr, sehr stark gefordert in unserer Gesellschaft heute. Und wer dann auch noch den Mut hat, 1, 2, 3 oder gar mehr Kinder in die Welt zu setzen, der weiß, wie oft man auch an der körperlichen Grenze ist. Wie schaffe ich es, nicht emotional oder körperlich auszubrennen? Muss ich, bis ich nicht mehr kann? Nein und nochmals nein. Ich muss nicht, bis ich nicht mehr kann. Ich muss es lernen, und da schließe ich mich genau mit ein, rechtzeitig die Mechanismen zu kennen und zu erkennen, wann ist es zu viel und wann muss ich handeln. Ein überarbeiteter Geschäftsmann schaffte es wieder einmal nicht, seine 300 Kilometer entfernt lebende alte Mutter zumindest am Muttertag besuchen zu können. Also machte er sich auf dem Weg zum Fleurop, zum Blumenladen, um ein Blumengebinde aufzugeben, das dann seiner Mutter 300 Kilometer entfernt zugestellt werden sollte. Als er aus dem Auto stieg, fiel ihm ein Mädchen auf, das schluchzend am Straßenrand saß. Er fragte das Mädchen, was mit ihr denn nicht stimme. Und unter Tränen antwortete sie, ich würde so gern eine rote Rose für meine Mutti kaufen. Ich habe aber nur 75 Cent und sie kostet 2 Euro. Der Mann lächelt und sagt, komm mit ins Geschäft. Ich kaufe dir die Rose. Und er kaufte der kleinen Mädchen dann die Rose und veranlasste die Blumensendung für die Mutti. Beim Verlassen des Geschäftes fragte er das Mädchen, ob er sie denn irgendwo hinbringen könne. Und sie bat ihn, ihn doch zu ihrer Mutti zu fahren. Und sie dirigierte ihn zu einem nahen Friedhof, wo sie die Rose auf ein frisches Grab legte. Der Mann kehrte zum Blumengeschäft zurück, stornierte seine Blumensendung, kaufte einen Blumenstrauß und fuhr sofort die 300 Kilometer, um seine Mutti zu besuchen. Wir sind überlastet. Vieles bleibt auf der Strecke. Auch vieles, was Leben eigentlich ausmacht. Wir funktionieren nur noch. Und das ist nicht gut. Muss ich, bis ich nicht mehr kann? Nein. Warum dieses Thema heute am Muttertag? Ich möchte sensibilisieren, wie kann ich nach Geist, Leib und Seele fit bleiben? Und gerade der Muttertagssonntag ist ein guter Sonntag, wo man über so ein Thema einmal nachdenken muss. 2 persönliche Beispiele. 2008 fiel meine Frau in ein Burnout. Körperliche Erschöpfung, über Jahrzehnte hinweg zu viel getan. Pastorenfrau, 6 Kinder großgezogen. Und es immer versucht, allen irgendwie auch recht zu machen. Und irgendwann ging's nicht mehr. Erschöpfungsdepression war die Diagnose. 1 Jahr lang hat es gedauert, bis sie so weit wieder fit war. 1 Jahr lang und davon ein Dreivierteljahr Krankschreibung. Ich selber habe, als ich 26 Jahre alt war, ebenfalls einen Burnout erlebt. Nur damals kannte man das Wort noch nicht und auch das Krankheitsbild nicht. Es hieß damals psychosomatische Wechselstörung. Aber es war genau dasselbe. Auch ich brauchte 1 Jahr lang, um wieder fit zu werden. Und stehe immer noch in der Gefahr, das weiß ich, immer wieder latent an der Grenze, wo ich merke, dass meine Leistungsfähigkeit, meine emotionale und körperliche, also körperlich nicht, aber die emotionale Leistungsfähigkeit eher wirklich an der Grenze ist. Auch ich muss aufpassen. Ich weiß das. Das ist die theologische Grundlage. Mach's mal ein weiter. Das ist die theologische Grundlage. Habt ihr das Ding da oder irgendwo? Nee. Ach, hier ist es. Ah, ich hab's, alles klar. Na? So, dann machen wir nochmal ein weiter. Da wollte ich hin. Genau. In der Bibel steht dieser Bibelvers, 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, der euch von Gott geschenkt wurde? Und Paulus sagt dann, ihr gehört nicht euch selbst. Und ich ergänze, sondern Gott. Jemand sagte einmal, Burnout ist nicht von Gott gewollt, sondern von Menschen gemacht. Andersrum gesagt, wer ins Burnout rutscht, hat letztlich, so hart wie das klingt, selber Schuld. Es ist nicht Gottes Wille. Und aus der Perspektive dieses Bibelverses stimmt es, denn es obliegt uns Christen zuerst einmal selbst mit unserem Tempel, mit unserem Körper verantwortungsbewusst umzugehen, so dass Gott sich in diesem sein Tempel, der Heilige Geist, sich wohlfühlt, dass ich mich selbst auch wohlfühle in diesem Tempel, dass ich meine Begrenzungen kenne, die Leib, Geist und Seele mit sich bringt und dass ich die Möglichkeiten, die Gott mir schenkt, nutze und nicht permanent auf der Überholspur meines Lebens unterwegs bin. Wer permanent auf der Überholspur seines Lebens unterwegs ist, muss sich nicht wundern, wenn er irgendwann Kolbenfresser kriegt, sprich Burnout. Muss ich, bis ich nicht mehr kann? Nein. Und Gott möchte es auch nicht. Bevor ich jetzt 7 Punkte nenne, wie wir uns einen Burnout ersparen können, habe ich ein Lied mitgebracht, ein sehr schönes, ruhiges Lied von Johannes Falk, Komm und ruh dich aus. Wir wollen das einmal einspielen. Wie kann mir ein Burnout erspart bleiben? Erste Aussage, ich kenne meine Persönlichkeit. Die Bibel sagt im Psalm 139, Vers 13 und 14, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Unsere Gesellschaft, unsere Werbung, unsere Industrie, Verkauf und so weiter, möchte am liebsten eine uniformierte Masse haben. Kauft alle dieses Projekt, denkt alle so, lauft alle so rum, ja, dann seid ihr gut, wir machen guten Kommerz und die Reichen werden reicher und ihr schwimmt alle in der Masse mit. Werdet nicht ausgegrenzt, nicht gemobbt und so weiter. Und Gott denkt genau andersrum. Wir sind keine billigen Kopien irgendwelcher Werbung und Modemacher. Wir sind einmalige Originale. Jeder von uns ist wichtig und wertvoll. Einmalig von Gott geschaffen. Mit Gaben ausgestattet, mit Möglichkeiten ausgestattet. Und Gott würde uns niemals überfordern. Und nirgendwo in der Bibel steht, jeder muss Abitur machen und studieren. Nirgendwo. Und nicht jeder hat die Intelligenz, dass er Abitur schafft. Bei unseren 6 Kindern waren 2 bei, die kein Abitur gemacht haben. Und trotzdem ist aus ihrem Leben wunderbar was geworden, weil Gott es gesegnet hat. Und ich möchte immer wieder darauf hinweisen, ich muss mich kennen. Annehmen, so wie Gott mich geschaffen hat. Ja sagen zu meiner Persönlichkeit. Ja sagen zu den Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat. und ich darf sie einsetzen. Gott möchte unser Leben entfalten, dass es zum großen Segen wird, dass es mir ganz viel Spaß macht zu leben, dass ich Segen empfangen darf. Und Gott möchte nicht, dass wir zu Getriebenen werden, die fremdgesteuert von irgendwelchen anderen Arbeitgebern oder wie immer sie heißen mögen. Tu das, tu jenes und wir funktionieren nur noch. Das ist nicht im Sinne Gottes. Und ich wünsche mir einfach, dass wir immer wieder verstehen, einmalige Originalanfertigung Gottes, geliebt, wertgeschätzt, geachtet. Drei Dinge stehen dem so oft im Wege. Das erste ist, ich möchte perfekt sein. Auch das ist ja eine Lüge unserer Gesellschaft. Sei perfekt, dann funktioniert dein Leben. Was für ein Blödsinn. Der Perfektionismus, immer selbst Höchstleistung zu bringen, möglichst immer eine Eins in der Schule zu schreiben, möglichst immer in der ersten Reihe zu stehen. Und beim Sport will ich natürlich der Sieger sein, unbedingt. Und dann power ich mich für aus. Perfektionismus, nein. Und nochmals nein. Wir dürfen Fehler machen. Und wir müssen nicht immer auf Höchstleistung laufen. Und ich habe meinen Kindern zum Beispiel gesagt, wenn du eine 5 nach Hause kriegst, kriegst du von uns ein Eis. Wenn du eine 6 kriegst, gibt es 10 Euro. Nee, Mark waren es damals noch. Ich möchte den Leistungsdruck wegnehmen. Dass Menschen mit Fröhlichkeit und mit Dankbarkeit leben können. Und nicht den Anspruch haben, du musst perfekt sein. Perfektionismus ist meiner Auffassung nach auch Sünde. Und hier muss Gott regulierend eingreifen. Zweitens, nein zum falschen Ehrgeiz. Hier steckt das Wort Geiz drin und auch Geiz ist Sünde. Ich bin zu geizig, Schwächen zuzulassen, weil ich bei Menschen gut dastehen will. Das ist Ehrgeiz. Ich bin zu geizig, Schwächen zuzulassen. Menschen mit großem Ehrgeiz sind ganz besonders gefährdet, irgendwann im Burnout zu landen, weil sie ja was leisten wollen und was leisten müssen und dafür ganz, ganz viel powern. Und wer sich durch Leistung definiert, ich bin was, weil ich was kann, weil ich was tue, weil ich vielleicht ein großes Haus habe oder wie auch immer, der muss sich nicht wundern, wenn Gott irgendwann sagt, nö, für mich ist das alles nicht wichtig. Du bist nichts durch das, was du leistest. Unsere Identität haben wir in Christus. Wir sind etwas durch Christus, aber nicht durch das, was wir leisten. Und das Dritte, was uns so oft zu schaffen macht, ist das sogenannte Helfersyndrom. Menschen sind oft, auch Christen neigen sehr stark dazu, ausgeprägt, anderen zu helfen und sich selbst dabei zu vergessen. In der Pflege eines lieben Angehörigen kaputt zu gehen, weil der andere einen einfach nur noch aussaugt. Immer wieder Ja zu sagen, etwas zu tun, obwohl man eigentlich am liebsten schreit und sagt, ich kann nicht mehr. Helfersyndrom. Ja, ich werde gleich noch mehr dazu sagen, wie wichtig das ist, dass wir uns auch abgrenzen können. Wer seinen Selbstwert dadurch bekommt, dass er anderen hilft, ist genauso in der Gefahr, ins Burnout zu rutschen. Das war das Problem meiner Frau. Eine herzensgute, liebe Frau, die es allen irgendwie recht machen will. Aber es geht irgendwann nicht mehr. Es geht irgendwann nicht mehr. Dann kannst du nicht mehr. Das war ganz schmerzhaft, das zu erkennen und dann da auch gegenzusteuern. Wer sagt, es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich anderen helfen kann oder wo ich helfen kann, wertet es mich auf, möge dringend seine Motive hinterfragen. Ein zweites, ja, jetzt wird es ein bisschen... Das hört nicht jeder gerne. Ich kümmere mich auch um meinen Körper. 1. Korinther 6, Vers 20, das ist ja der Text, wo der Tempel des Heiligen Geistes, und dann der nächste Vers lautet, Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wir leben heute zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite ist ein milliardenschwerer Körperkult, der dir genau vorschreibt, wie du auszusehen hast. Und auf der anderen Seite ist eine Scheißegal-Haltung. Entschuldigung, dass ich mal so platt sage. Ist mir doch egal, wie ich aussehe. Ich muss mich ja wohlfühlen. Und dann ist auf der anderen Seite zwischen Fettleibigkeit und jetzt gibt's ja einen Vegan-Kult. So in dieser Spannung gedeiht das. Wie preisen wir Gott mit unserem Körper? Ganz einfache Aussage. Bleibt fit. Tägliche Bewegung. Möglichst kein Übergewicht. Natürlich kein Untergewicht, ausgewogenes, gesundes Essen, ausreichend Schlaf, viel Trinken, Ausgleichssport in der frischen Luft. Ich bin nicht gegen Fitnesscenter, aber in diesem Muffbuden muss man nicht Ausgleichssport betreiben, meiner Auffassung nach. Geht im Wald viel besser. Meine persönliche Meinung, kann man noch anders sehen. Ja? Wer seinen Körper vernachlässigt, wird irgendwann im Alter oder wenn er älter wird, größere Probleme bekommen. Und wo der Körper in Mitleidenschaft gezogen wird, hat es auch immer emotionale Folgen, frei nach dem schönen Ausspruch, den ich als Lateiner mal lernen musste, mens sana in corpore sano, zu Deutsch ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Gell? Ein drittes dazu. Auch das ist mir sehr wichtig. Wie kann ich Burnout vermeiden? Eines der Hauptfaktoren, warum Menschen emotional zerbrechen, ist, weil oft die Beziehungen nicht stimmen. In der Familie, in der Verwandtschaft, Krach hier, Knatsch da. Wir haben gestern Leute besucht, gestern Abend erzählte mir der Mann, nach vielen Jahren versucht, mit seiner Schwiegermutter gut auszukommen, ist es zu einem Kapitalbruch gekommen, dass nur, im Moment ist es dann null, Funkstille, absolut null. Und das macht was mit Menschen. Das macht was mit Menschen, wenn Beziehungen zerstört sind, belastet sind oder kaputt sind. Und wenn es was mit mir macht, dann ist auch nicht selten Sünde im Spiel. Und wenn ich die Sünde kultiviere, kann ich sogar krank werden. Das hat David so erlebt. Psalm 32, 3 und 5 lese ich uns mal vor. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, er hat Beziehungen zerstört. Das war die Geschichte mit der Bathseba. Ist in eine andere Beziehung eingebrochen, hat sich die Frau eines anderen Mannes geholt und hat diesen Mann töten lassen. Durch hinterhältige Art und Weise, durch kriegerisches Handeln. Er hat Beziehungen zerstört. Und als er sagte, als ich mich weigerte, diese Schuld zu erkennen oder zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Doch dann gestand ich dir, Gott, meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und mir meine Schuld weggenommen. Wie schön ist das, wenn Menschen abends ins Bett gehen können und können sagen, mit mir ist alles okay. Vater im Himmel, gibt's irgendetwas, was noch zu klären ist? Und Gott sagt dir nichts in der Situation. Der Heilige Geist rührt nichts in deiner Seele an. Und du darfst ganz friedlich einschlafen. Ist das nicht schön? Zu wissen, es ist alles in Ordnung, was an mir liegt. Das möchte Gott uns schenken. Und so friedlich dürfen wir abends ins Bett gehen und einschlafen und morgens wieder aufwachen. Das große Geschenk des Christentums ist Vergebung unserer Schuld. Reinigung, daraus resultierende Heiligung. Das ist das größte Geschenk, was Gott uns macht. Und ein ganz wesentlicher Baustein, damit das möglich ist, ist eben, dass meine Beziehungen zu Gott natürlich, aber auch zu meinem Nächsten in Ordnung sind, was an mir liegt. Wenn der andere mit mir keinen Frieden halten will, dann muss ich es vielleicht auch mal lernen, mich von Menschen abzugrenzen und sagen, nein, ich lasse dich hier nicht rein. Es gibt Menschen, die wollen keinen Frieden schaffen. Es gibt Menschen, die wollen dir Böses. Die gibt es. Aber die kann nicht mehr vom Leib halten. Ich habe einer Person mal geraten, die sowas hatte in der Familie. Zieh aus dieser Stadt weg. Geh 400 Kilometer weg. Ändere deine Handynummer. Du hast Ruhe. Das hat die Person gemacht und Ruhe bekommen. Manchmal geht es nur so. Aber was an mir liegt, sagt die Bibel, soll ich tun, damit meine Beziehungen gesund sind. Und ich glaube, in gesunden Beziehungen bekomme ich auch eine emotionale Stärke, die mich dann bewahrt, auszubrennen. Ein nächster Aspekt dazu. Ich lebe aktiv in meiner Gemeinde. Die ersten Christen, so lesen wir es in Apostelgeschichte 2,42, schlossen sich den anderen Gläubigen an. Sie unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Gott macht uns ein großes Geschenk. Dieses Geschenk lautet Gemeinde. Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt, so hat es Bill Hybels mal gesagt. Und das stimmt. Es ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo man sich kennt, wo man sich unterstützt, wo man einander hilft, wo man füreinander da ist. Und wenn der eine Not hat, trägt der andere mit. Das ist Gemeinde. Und aktiv teilnehmen heißt, ich sage auch aktiv, wie es mir geht. Als meine Frau die Burnout-Geschichte hatte, das haben wir ganz offen in der Gemeinde kommuniziert. Und was für eine Liebe ist von damals waren wir noch in zwei Gemeindediensten, Neulermöhe und Bergedorf, was ist für eine Liebe von den Gemeindegliedern, von vielen Gemeindegliedern zu meiner Frau gekommen? Wie viel Unterstützung und Hilfe hat sie bekommen? Für sie wurde gebetet und das hat ihr so gut getan. Und das war sicherlich ein ganz gewichtiger Faktor, dass sie auch wieder gesund werden durfte. Dass Menschen einfach da waren, die gebetet haben, die für sie da waren. Was für ein Geschenk. Und das ist Gemeinde, ihr Lieben. Wir sind Gemeinde wie in einer großen Familie. Und darum tut es mir oft so weh, dass wir uns in einer Gemeinde verletzen, dass wir in einer Gemeinde in einer besserwisserischen Art den anderen platt machen. Ja? Dass ich meine Gedanken umsetzen will und meine heiliger zu sein als der andere. Und es gibt viele Faktoren. Das tut mir weh. Denn Gemeinde ist eigentlich Familie. Und das Wort Liebe sollte uns über alle Unterschiedlichkeiten hinweg prägen und gestalten. Und ich glaube, wenn ein Mensch das so lebt, so eingebunden ist in einer Gemeinschaft, tut es ihm gut. Tut es ihm gut. Auch ein ganz wesentlicher Faktor, der einem Burnout vorbeugt. Ein Herz und eine Seele, so sagte man von den ersten Christen, waren sie. Das sagt ganz viel aus. Das Fünfte, das hatte ich schon angedeutet. Wie vermeide ich es Burnout? Ich muss auch das Wort Nein kennen. Die Schrift sagt im Epheser 5, Vers 15, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Gott hat uns individuell geschaffen, begabt und beauftragt. Am Anfang meines Dienstes hier in Farmsen bin ich eines Sonntags gekommen und dann waren die Musiker hier zugange und haben musiziert, das nochmal angesungen und so weiter. Und ich bin dann hin, das war damals Simon, ich bin dann auf Simon zugegangen. Hallo, morgen Simon. Simon guckt mich gar nicht an. Hä, hat er was gegen mich? Als das Lied zu Ende war, sagt er, so, jetzt kann ich dir guten Morgen sagen. Ich hatte jetzt zu tun, du hast mich gerade gestört, während ich gesungen habe. Da hat er ganz klar Nein gesagt, jetzt geht's nicht. Und anschließend hat er mich umso herzlicher begrüßt. Fand ich ganz toll. Ich habe daraus gelernt, wenn die üben, da sag guten Morgen, nick einmal, aber geh nicht hin und verlang die Hand. Okay? Nein sagen. Das ist ein ganz kleines Beispiel nur. Ein ganz kleines Beispiel. Aber kann ich es lernen, wenn ich immer wieder gefragt werde, kannst du bitte, kannst du bitte, kannst du bitte? Kann ich Nein sagen, wenn ich weiß, das ist nicht dran? Wir haben alle unsere Aufgaben, unsere Gaben, unsere Verantwortung. Gott würde uns niemals überfordern. Die Menschen schon, aber Gott nicht. Fragt, was Gott will, und wenn das nicht dran ist, dann sagt Nein. Das ist für mich und auch für meine Frau ein ganz schmerzhafter Lernprozess. Wir haben ja freitags immer unseren freien Tag. Meine Frau braucht Freitag nicht arbeiten und wir haben bewusst freitags den freien Tag gelegt. Und Freitag ist ein ungünstiger Tag eigentlich für Gemeindedienst, weil immer irgendwas ist. Was meint ihr, wie schwer mir das fällt, zu sagen, nein, heute habe ich meinen freien Tag. Und dieses auch dann durchzuziehen, es ist nicht leicht. Ich bekenne das ganz offen und ganz ehrlich. Manchmal gibt es natürlich auch am Freitag Dienste, die ich wahrnehmen muss, ist völlig klar. Dann versuchen wir das so zu regeln, dass ich das dann den Freizeitausgleich an anderer Stelle bekomme. Aber das kann man ja planen, das ist ja nicht das Thema. Aber generell zu sagen, nein, oder bei uns mit unseren sechs Kinder aus der Schule kommen, da war erstmal wildes Leben und die waren auch alle platt. Wer hat anschließend in die Küche gegangen und hat sie gemacht? Meine Frau, klar, ne? Die armen Kinder brauchen ja jetzt Pause. Braucht meine Frau keine Pause? Auch das war ein Lernprozess, zu sagen, nein, du hast jetzt Pause. Und bei sechs Kindern ist jedes Kind einmal an der Woche dran mit Küche. Klammer, mein Sohn hat das dann geschafft, das nicht zu wollen. Dafür hat er den Rasen gemäht und so weiter. Und waren dann nur die fünf, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, da waren dann die fünf Mädchen dran. Ne? Aber das ist so eine winzige Kleinigkeit nur. Zu sagen, nein, jetzt machen es andere. Steht hier. Und dieses zu lernen, auch einem Arbeitgeber gegenüber zu sagen, lieber Chef, nein. Das ist dann noch schwieriger, ne? Das ist dann noch schwieriger. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich sage es nur, die Bibel sagt, lebt weise, bemüht euch weise zu sein und powert euch nicht unweise aus. Vielleicht noch zwei wichtige Punkte, die uns hier helfen, Nein sagen zu können. Vergleicht euch nicht mit anderen Menschen, vor allem nicht mit denen, die leistungsfähiger sind. In der Burnout-Phase meiner Frau zum Beispiel, sie legte immer Wert darauf, dass die Küche relativ schnell sauber ist. Also Frühstück und dann gleich losgelegt. Und wir haben dann gesagt, nein, jetzt machst du erstmal eine Pause, mach deine stille Zeit, bete, egal wie es zu Hause aussieht. Setz dich in die Ecke, das zu lernen im buchstäblichen Dreck, ist ja kein Dreck, aber unaufgeräumt, sich hinzusetzen, stille Zeit zu machen und das zu ertragen. Auch eine Form von Nein sagen. Gar nicht so einfach, nicht? Und lasst euch niemals unter Druck setzen durch die Erwartungshaltung anderer Menschen. Ein vorletztes dazu. Ich halte meine Gottesbeziehung frisch. Das ist das, was Simon vorhin schon vorgelesen hat. Kommt her, alle zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt, sagt Jesus Christus. Es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von Menschen, die in einer Burnout-Situation waren. Ganze Reihe. Klassisches Beispiel Elia. Körperlich ausgebrannt nach 3,5 Jahren Hungersnot, emotional ausgebrannt, von Gott beiseite gestellt, konnte nicht wirken 3,5 Jahre lang. Und das große Ding, was er dann am Berg Karmel gewirkt hat, die Menschen haben zwar oberflächliche Buße getan, aber waren nicht echt. Der Mann ist schier an dem Punkt zerbrochen und dann jubes ab in die Wüste und dann Wacholder, Herr, lass mich sterben. Lass mich sterben. Und was macht Gott? Zuerst stellt Gott seinen Körper wieder her. Iss was, schlaf weiter. Iss was, trink was, schlaf weiter. Und als sein Körper einigermaßen wiederhergestellt war, hat Gott gesagt, so jetzt komm zu mir. Mach dich auf den Weg vom Beersheba zum Berg Gottes, 320 Kilometer etwa. Und er hat sich für diesen Weg 40 Tage Zeit genommen. Das heißt, jeden Tag 8 Kilometer gelaufen. Was hat er in der anderen Zeit gemacht? Gebetet, nichts getan, die Natur genossen, geschlafen, ausgeruht, seinen Geist zur Ruhe gebracht vor Gott. Und nach 40 Tagen hat er eine Begegnung mit Gott. Und was macht Gott in dieser Begegnung? Er nimmt ihm die Last, unter der er gelitten hat, weg. Er gibt das Prophetenamt einem anderen. Elisa soll jetzt weitermachen. Und er stellt ihn vollständig wieder her und sagt, Elia, du brauchst dich nicht durch Leistung zu definieren. Du bist mein Kind. Genieße meine Gegenwart. Genieße es einfach, dass ich für dich da bin. Und diese tägliche Beziehung, Gottesbeziehung erneuern, vertiefen, das ist unsere Verantwortung. In dieser Beziehung zu Gott zu leben, in dieser Beziehung zu Gott zu stehen und nichts leisten zu müssen. Einfach nur zu genießen, im Lobpreis vor Gott zu sein. Ich kam hier einmal her, morgens in die Gemeinde und hier war eine Dame, ich sage jetzt nicht, wer es war, und hatte ganz laut Musik an. Hä, ich denke, was ist denn hier los? Und sie stand und lobte Gott hier in der Gemeinde und sang dazu. Hey Leute, super, gell? Ist das nicht cool, wenn man sowas kann? Ich finde das toll. Jeder hat so seinen Stil, wie er Gott lobt. Und wenn das einer so macht, dann macht es der andere anders. Eine andere Tochter von mir setzt sich ans Klavier und fängt an, taucht in eine Welt ab, in der sie anfängt, ihr Herz mit Gott verbunden ist und anfängt zu musizieren. Der nächste malt vielleicht, der dritte schreibt was, Elisabeth, nicht? Schreibt ihre Gedanken auf, tiefe Gedanken eines Teenagers. Genial. Erneuert eure Gottesbeziehung, haltet sie frisch, jeden Tag neu. Das schützt uns vor einem möglichen Burnout. Ja. Und dann ein siebtes dazu. Ich kenne Gelassenheit in meinem Leben. Die Bibel sagt, wir wissen, dass die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, für die alles zum Guten wird. Wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Zu Gott in die Ewigkeit. Ich weiß das. Ich hoffe, ihr und dies hören Sie auch. Ich weiß, dass ich zu Gott in die Ewigkeit gehe. Und das gibt mir eine ganz tiefe Gelassenheit im Leben. Ich muss nicht mehr durch den Reifen springen jeden Tag neu. Das muss ich nicht. Wenn Gott ihn mir hinhält, bin ich bereit, es zu tun. Gar keine Frage. Aber ich muss mir den Reifen nicht suchen, um durchzuspringen. Gelassenheit im Leben. Ich muss mich nicht mit Menschen vergleichen. Ich muss nicht das für was kämpfen, was es gar nicht wert ist zu kämpfen. Ich darf für und mit Gott leben. Und das ist entscheidend. Diese Gelassenheit zu bekommen und zu behalten, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um letztendlich nicht in eine Burnout-Situation zu kommen. Und dann vielleicht auch in der Gelassenheit, auch die schweren Dinge des Lebens anzunehmen oder annehmen, zu lernen, sie anzunehmen. Auch das gehört dazu. Denn keinem ist ein Spaziergang auf der Sonnenseite des Lebens verheißen. Keinem. Dieser Vers, ihr kennt ihn wahrscheinlich, oder dieser Ausspruch, den finde ich nach wie vor in diesem Zusammenhang immer noch sehr gut. Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das trifft es, glaube ich. Ich möchte schließen mit einem Bibelvers, ganz bewusst mit diesem Bibelvers. Es gibt noch ganz viel zu sagen zu diesem Thema. Ich habe es auch nur angerissen, sicherlich. Gott sagt in Jesaja 41 nachzulesen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir, ich unterstütze dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das spricht Gott uns heute zu. Amen. Wir wollen zusammen beten und ich möchte uns unter den Segen Gottes stellen und danach singen wir noch ein Segenslied. Dass du das Allerbeste für uns möchtest. Dass du uns nicht überfordern möchtest. Und dass du einen Plan für unser Leben hast. Zeige uns diesen Plan jeden Tag neu. Und hilf uns, dass wir in diesem deinem Plan leben können, leben wollen und auch Verantwortung übernehmen für unsere Seele und für unseren Geist und für unseren Körper. Hilf uns dabei und bewahre uns bitte davor, dass wir ausbrennen oder in Dinge hineinrutschen, die uns einfach nur schaden. Danke, Jesus, dass du bei uns bist, so wie wir das eben gelesen haben und gehört haben. Danke, dass du uns zusprichst, du bist mein. Und danke, dass du uns deinen Segen in der vor uns liegenden Woche schenkst. Und so segnet uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir singen noch ein Lied zu.